Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der es um die Ökumene gehen soll, also um die Zusammenarbeit verschiedener christlicher Kirchen. Das ist oft ein ziemlich abstraktes Konzept, aber gerade hat das einen ganz konkreten Ort. Denn in Karlsruhe tagt seit vergangenem Mittwoch die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen. Rund 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 120 Ländern sind da. Und die haben, wie könnte es anders sein, ziemlich unterschiedliche Erwartungen an dieses Treffen. Nela Fichtner hat sich umgehört.
Mein Name ist Josephine und studiere in Halle. Und ich bin hier, um herauszufinden, wie Ökumene wirklich praktisch funktionieren kann. Weil das ein Thema ist, das in vielen Erziehungsrichtungen oft vergessen wird. Und um mir Impulse für mein späteres Berufsleben zu holen.
Ich bin Pfarrer Mekian Sabiar von der Presbyterianischen Kirche in Kamerun. Ich erwarte, dass nach diesem Treffen die Kirchen in der Welt stärker zusammenwachsen, dass die Beziehungen besser werden, dass es viel mehr Versöhnung gibt, in Familien, in der Welt und so weiter.
In family, in the world and so on.
Mein Name ist Mariva Lakiano aus Finnland. Ich hoffe, dass wir auf diesem Treffen viel über die Klimakrise sprechen, über die Klimagerechtigkeit und Gerechtigkeit für indigene Menschen, weil ich das Gefühl habe, es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne Gerechtigkeit für indigene Gemeinschaften.
Weil ich aus Syrien komme, hoffe ich, dass dieses Treffen eine sehr wichtige Plattform sein wird, um unsere Bedürfnisse, unsere Schmerzen auszudrücken, damit all diese Kriege, all diese Krisen aufhören. Weil es ein schönes Leben zu leben gibt und uns all diese politischen Mächte daran hindern, dieses Leben zu leben, das wir suchen.
All these political powers all over the world are preventing us to live this life we are seeking.
My name is Pearl Wong. I'm from Hong Kong.
Mein Name ist Pao Wong, ich komme aus Hongkong und wir gehören zu einer Gruppe, die Regenbogenpilger des Glaubens heißt. Wir wollen die Stimmen von LGBTQ+-ChristInnen auf diese Versammlung bringen. Zumindest hoffen wir, dass mehr Leute hier von uns und unseren Lebenssituationen erfahren.
Mein Name ist Ryan Koloti aus Südafrika und für mich geht es bei diesem Treffen um alle Fragen rund um Gerechtigkeit.
Mittlerweile ist schon Halbzeit bei dieser Vollversammlung und wir wollen in dieser Sendung, die wir in Karlsruhe aufzeichnen, schauen, wie gerade die politischen Themen hier verhandelt werden. Also was es zum Krieg in der Ukraine, zum Nahostkonflikt, aber auch zum Klimawandel aus Sicht der hier versammelten Kirchen zu sagen gibt. Und um das schon mal vorwegzunehmen, ist es ganz schön komplex. Dem Weltkirchenrat geht es darum, Christinnen und Christen aus vielen Ländern zusammenzubringen. Es sind vor allem orthodoxe, anglikanische und protestantische Kirchen vertreten. Die katholische Kirche hat hier Gaststatus. Natürlich steht im Mittelpunkt der christliche Glauben, über den man sich austauscht, aber es gibt eben auch viele politische Themen, die die Gläubigen beschäftigen. Und manche erhoffen sich eben auch von diesem großen Kirchenbund, dass er Stellung bezieht, Stellung in ihrem Sinne. Das ist nicht immer ganz einfach, zumal beim Thema Ukraine-Krieg. Denn in Karlsruhe treffen auch russische und ukrainische Teilnehmende aufeinander. Lothar Bauer-Ochse berichtet, wie hier um eine Position gerungen wird.
Von einer historischen Vollversammlung sprach gleich zu Beginn am Mittwoch schon Heinrich Bedford Strom, Bischof der Bayerischen Landeskirche und Mitglied der deutschen Delegation. Und er meinte damit nicht nur, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Weltkirchenrates eine Vollversammlung in Deutschland stattfindet. Es ist ein Treffen der Weltchristenheit im Zeichen des Krieges in der Ukraine und seiner globalen Folgen, die auch die Kirchen des Südens spüren. Gleichzeitig sorgt der Krieg im Weltkirchenrat selbst für Spannungen, denn die russisch-orthodoxe Kirche ist Mitglied und auch in Karlsruhe mit einer Delegation vertreten. Ihr Patriarch Kyrill rechtfertigt seit dem ersten Tag Putins Krieg. Darauf bezog sich Bundespräsident Steinmeier in einer Rede am Mittwoch, die weit mehr war als ein Grußwort.
Auf einem schlimmen, ja geradezu glaubensfeindlichen, blasphemischen Irrweg führen zurzeit die Führer der russisch-orthodoxen Kirche ihre Gläubigen und ihre ganze Kirche. Sie rechtfertigen einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, gegen ihre eigenen, gegen unsere eigenen Brüder und Schwestern im Glauben. Diese Haltung muss unseren Widerspruch finden, meine Damen und Herren, auch hier in diesem Saal, auch hier in dieser Versammlung.
Schon Wochen vor der Vollversammlung waren aus verschiedenen Kirchen Forderungen laut geworden, die russisch-orthodoxe Kirche auszuschließen. Weltkirchenratsgeneralsekretär Saucer, ein orthodoxer Priester aus Rumänien, hatte das strikt abgelehnt. Stattdessen hat er sich dafür eingesetzt, dass auch Vertreter der ukrainischen Kirchen nach Karlsruhe kommen konnten. Gerade jetzt müssten die verfeindeten Parteien an einen Tisch kommen. Der Weltkirchenrat biete eine einzigartige Plattform für den Dialog, betonte er jetzt wieder in Karlsruhe.
Now we are all around the table to speak and to have a dialogue. The only such a platform that can offer for dialogue, the WCC left such a platform.
Am Freitag kamen die Vertreter aus der Ukraine zu Wort und sparten nicht mit markigen Worten.
In the last six months, thousands of civilians were killed.
Erzbischof Jestrati beklagte die zivilen Opfer des Krieges und sagte, Russland verfolge weiter das Ziel, die Ukraine auszulöschen. Die Ukrainer aber würden weiter erfolgreich für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Die Wahrheit steht auf der Seite der Ukrainer, und wo die Wahrheit ist, da ist Gott, und wo Gott ist, da ist der Sieg, so der ukrainische Erzbischof. Die russische Delegation verbat sich unmittelbar nach Steinmeiers Mahnrede über die Moskauer Internetseite jegliche Einmischung von außen. Eine ukrainische Journalistin hatte den Weltkirchenrat noch aufgefordert, eine Mediatorenrolle einzunehmen, aber die will der Weltkirchenrat gegenwärtig wohl doch nicht übernehmen. Jedenfalls wussten die ukrainischen Vertreter bei ihrem Auftritt in Karlsruhe nichts von einem geplanten Gespräch am runden Tisch. Ein anderes Thema, das für heftige Spannung im Weltkirchenrat sorgt, ist die Haltung gegenüber Israel und die Situation der Palästinenser. Schon lange pflegt der Rat eine intensive Solidarität mit den Christen in Palästina. Im Vorfeld kursierten Gerüchte, auf der Vollversammlung solle Israel öffentlichkeitswirksam als Apartheidstaat verurteilt werden. Tatsächlich haben Delegierte aus Südafrika, unterstützt von Kirchen aus den USA, offenbar eine entsprechende Erklärung vorbereitet. Offiziell eingebracht wurde sie in der Versammlung allerdings noch nicht. Weltkirchenratsgeneralsekretär Saucer hat gleich zu Beginn die wichtigsten Eckpunkte der bisherigen Weltkirchenratsposition noch einmal deutlich gemacht. Er hatte im Juli eigens die christlichen Kirchen im Nahen Osten besucht.
The WCC recognizes the state of Israel and respects the right of Israel to defend itself.
Der Weltkirchenrat erkennt den Staat Israel an und achtet das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen und seine Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Völkerrechts zu schützen. Wir widersetzen uns allen Formen von Antisemitismus, lehnen sie ab, ächten und verurteilen sie. Gleichzeitig stehen wir für gleiche Menschenrechte für Palästinenserinnen und Palästinenser ein und widersetzen uns Situationen, in denen diese nicht respektiert werden, lehnen sie ab, ächten und verurteilen sie. Menschenrechtsverletzungen anzuprangern hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Es ist ein natürlicher und normaler Ablauf in jeder demokratischen Gesellschaft. Saucer warnte vor einer einseitigen Verurteilung Israels als Apartheidstaat und auch vor einer zu großen Nähe zur Boykottbewegung BDS. Dies hätten ihm auch die Führer der christlichen Kirchen in Palästina mitgegeben. Sie hätten den Weltkirchenrat zugleich gebeten, weiterhin ihre Anliegen und Rechte zu verteidigen.
They ask the WCC to continue advocating for and defending their cause and rights.
Der Weltkirchenrat solle es jedoch vermeiden, in ihrem Namen eine Terminologie zu verwenden, die Türen für einen Dialog schließen und damit ihre bloße Existenz im Heiligen Land bedrohen könnte. Da meldete sich Widerspruch. Ob der Generalsekretär auch von den einfachen Gläubigen eine Botschaft mitbekommen habe, nicht nur von den Kirchenführern, fragte der jordanische Delegierte Kwawas, der für die kirchliche Arbeit mit palästinensischen Flüchtlingen zuständig ist. Mit scharfen Worten kritisierte er die in seinen Augen kolonialistische israelische Siedlungspolitik, die Vertreibung der Palästinenser von ihrem Land, ihre rechtliche Benachteiligung. Antisemitismus müsse bekämpft werden, erklärte Kwawas. Aber Antizionismus sei eine Form der Solidarität mit einem unterdrückten Volk, das um seine Freiheit kämpft. Antisemitismus ist ein Verbrechen, rief er den Delegierten zu, aber Antizionismus ist eine Pflicht.
Antisemitismus ist ein Crime, while Antizionismus is a duty.
An diesem Wochenende sind die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weltkirchenratsvollversammlung unterwegs zu Gemeindebesuchen im Südwesten. Ab Montag gehen die Debatten in Karlsruhe weiter. Dann werden die Delegierten über die zukünftigen Programmschwerpunkte entscheiden und auch Erklärungen zu politischen Fragen verabschieden. Der Krieg in der Ukraine und die Haltung zu Israel und den Palästinensern stehen dann wieder auf der Tagesordnung.
Und womit da zu rechnen ist in dieser weiteren Diskussion über Antisemitismus und über den Nahostkonflikt, das wollen wir gleich besprechen. Wir haben es gerade schon gehört, eines der heißen Eisen bei dieser Vollversammlung des Weltkirchenrats in Karlsruhe ist der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Warum es so schwierig ist, darüber zu reden und wieso die einen vor Antisemitismus warnen, während die anderen von Apartheid sprechen wollen, das möchte ich jetzt mit Annette Adelmann besprechen. Sie ist die Generalsekretärin des Internationalen Rats der Juden und Christen. Das ist eine Dachorganisation, in der sich 38 nationale jüdisch-christliche Dialogorganisationen zusammengeschlossen haben. Frau Adelmann, die Debatten laufen ja noch, aber wenn vielleicht nun doch Anfang nächster Woche eine Beschlussvorlage herauskommen würde, die vorschlägt, dass der ÖHK, der Weltkirchenrat, Israel als Apartheidsstaat verurteilt, was würde das für Ihre Arbeit, was für den Internationalen Rat der Juden und Christen bedeuten?
Ich kann natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für den Internationalen Rat der Juden und Christen sprechen. Das möchte ich auch nicht, denn wir haben, wie Sie eingangs erwähnt haben, 38 Dialogorganisationen weltweit. Und sie, so divers die Welt ist, so divers sind unsere Mitgliedsorganisationen. Das heißt, sollte so ein Beschluss gefasst werden, und es ist ja gar nicht der Beschluss selber, sondern überhaupt der Begriff, der ja auch schon auf nationaleren Ebenen von Kirchengemeinden und von Kirchen verabschiedet worden ist, ihn zu benutzen, führt zu Irritationen erstmal. Und das heißt, das Erste, was wir als ICCJ tun würden, ist mit unseren Mitgliedsorganisationen Kontakt aufnehmen, mit ihnen beraten, wie sie es wahrnehmen. Aber neben der Irritation stellt es natürlich auch Meilensteine auch des jüdisch-christlichen Dialoges vor neue Herausforderungen, wie man in Zukunft Israel-Palästina auch in unsere jüdisch-christliche Dialogarbeit einbringen kann und auch dort, was uns allen ein Anliegen ist, als Mitglieder von Religionsgemeinschaften zu helfen, dass endlich Frieden für beide Seiten und eine positive Zukunft für beide Seiten geschaffen werden kann.
Das stelle ich mir ja ziemlich schwierig vor. Sie machen einerseits christlich-jüdischen Dialog, das kann man hier in Deutschland und in jedem anderen Land tun, eigentlich ohne über Israel und die Palästinenser zu reden. Und doch kommt dieses Thema immer über die Hintertür wieder rein. Wie gehen Sie damit um? Sagen Sie, wir können es nicht ausschließen, irgendwie gehört es doch dazu? Oder sagen Sie manchmal auch so, und jetzt gucken wir einfach mal nur, wie sind die Theologien? Was haben wir uns zu sagen, wenn wir vor der Bibel sitzen, und lassen wir mal die ganze Politik weg?
Wir schließen Israel und Palästina nicht aus unserem Dialog aus. Denn Juden gehören zu diesem Land seit Jahrtausenden. Palästinenser, die dort leben und lebten, gehören ebenso zu diesem Land. Das heißt, Israel ist kein Tabuthema in unserem Dialog. Schlagen Sie die Bibel auf und Sie lesen über Israel.
Ich meine aber die politische aktuelle Situation. Natürlich sind wir uns einig, dass da das meiste in Israel spielt, was in der Bibel steht.
Genau, genau. Aber auch heute, was heute in Israel spielt, betrifft auch Christen weltweit. Wir fühlen uns verbunden auch zu diesem Landstrich. Das heißt, Israel und Palästina auszuschließen aus dem Dialog ist ja eben gar nicht gewünscht. Aber wir sind Dialogiker. Das heißt, über Israel und Palästina zu reden, ist für uns ein Thema des Dialoges. Ein Thema, über das man gemeinsam redet. Und wenn Gesprächspartner ausgeschlossen werden, indem sie eben zum Beispiel wie bei vielen politischen Begriffen verletzt werden durch Begriffe, indem Sätze gesagt werden, die antisemitisch sind oder die zumindest von weiten Teilen der Hörer es ist immer ein Unterschied des Absenders und des Empfängers, wie Dinge und Begriffe gehört werden, wenn dort Terminologien verwendet werden, die das Bild verzerren oder gar verletzend sind, dann erschwert das den Dialog, den wir suchen, nicht nur als Christen und Juden, sondern eben durchaus auch, und das kann ich als ICCJ-Vertreterin nun mal aus eigener Erfahrung sagen, neben dem Internationalen Rat der Christen hat der ICCJ auch ein internationales abrahamisches Forum. Dort sind auch Muslime in den Dialog involviert. Und Dialog bedeutet eben, Meinungen zu hören und niemanden zu exkludieren. Bestimmte Kirchenentscheidungen oder bestimmte Terminologien exkludieren Diskussionspartner und Gesprächspartner. Und das darf nicht passieren. Und dagegen anzuarbeiten, wird schwerer und schwerer. Und gerade hier in Deutschland merke ich immer stärker, ich reise nach Israel und nach Palästina. Ich habe das Privileg, dass ich den Checkpoint ohne Schwierigkeiten durchschreiten kann, um eben auch Menschen in Palästina zu treffen. Ich komme mit Geschichten zurück. Geschichten, die die Wahrnehmung beider Seiten, das Leid der einen Seite, die Angst der anderen Seite, um nur zwei Schlagworte zu nennen, die ich immer wieder höre, beinhalten und die ich mitkriegen kann. Berichten kann ich oftmals nur eine der beiden Geschichten, weil die zweite Geschichte nicht gehört werden will.
Jetzt müssen Sie aber Klartext sprechen. Welche Geschichte soll nicht oder will nicht gehört werden?
Das kommt darauf an, mit wem ich rede. Es gibt Menschen, die in dem Moment, in dem ich von dem Leid der Palästinenser rede, sagen, dort findet aber Antisemitismus statt. Und bevor man das Leid sieht, muss man erstmal über Antisemitismus diskutieren. Aber genauso laut sind die Stimmen, die nicht die Stimme der Israelis hören wollen und sagen, dort findet die Aggression statt und ich werde nicht gehört, wenn ich berichte, dass auch dort Ängste sind. Und was vor allen Dingen in Deutschland in unserer Wahrnehmung durch diese Polarisierung sehr gerne unter den Tisch fällt, und da bin ich als Dialogikerin nur wirklich eine Zeugin für, es gibt so viel Kooperation in Israel unter Menschen, unter Palästinensern und Israelis, unter Christen und Juden. Da findet viel statt, da findet viel an Kollaboration, an Kooperation und auch an gemeinsamen Projekten statt. Und ich denke, hier in einem kirchlichen Umfeld, wo sich People of Faith weltweit treffen, sollten wir unseren Blick darauf legen. Das ist das, was christlichem Selbstverständnis entspricht, gemeinsam an einer Zukunft zu arbeiten.
Wäre es Ihnen lieber, der Ökumenische Rat der Kirchen würde gar keine Erklärung zu Israel und Palästina verabschieden in diesem Jahr bei seiner Vollversammlung?
Da bin ich kaum in der Lage, was zu sagen, denn auch da bin ich innerlich zerrissen. Ich bin die Generalsekretärin einer Dialogorganisation. Ich bin aber eben auch eine Protestantin aus Deutschland. Ich bin genauso aber eben auch eine Privatperson mit einem ganz persönlichen politischen Empfinden und Bedürfnis. Ich bin also selber zerrissen, was ich mir eigentlich von einer Kirche wünsche, was sie tut. Was ich aber weiß, wenn ich diese drei Aspekte meines eigenen Inneren selbst zusammenlege, was ich weiß, was ich von meiner Kirche wünsche, dass sie es als ihre Aufgabe sieht, dort aktiv zu werden, wo schon etwas im Wachsen ist. Es ist unsere Aufgabe als People of Faith, als Christen, als Juden, als Muslime, dort, wo wir sehen, es entsteht etwas Positives, dort all unsere Kraft hineinzuwenden, es zu unterstützen. Und ich glaube nicht, dass politische Resolutionen dem da hilfreich sind. Oder der Aufruf an die Mitgliedskirchen des ÖRK, persönliche Kräfte, Gelder in irgendwelche politisch orientierten Aktionen stecken. Nehmt das Geld, nehmt eure Man and Women Power und steckt es in die Kooperationsprojekte, die in Israel und in Palästina laufen. In die Hilfsprojekte, die Palästinenser und Israelis gemeinsam für sich geschaffen haben, um in ihrem Land etwas Gutes aufzubauen. Da muss die Unterstützung hingehen. Und wenn wir uns da als Christen solidarisch zeigen, dann tun wir was Gutes.
Vielen Dank, Annette Adelmann, Generalsekretärin des Internationalen Rats der Christen und Juden, ein Verband, in dem sich 38 jüdisch-christliche Dialogorganisationen zusammengeschlossen haben.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Eines der zentralen Themen bei dieser Vollversammlung des Weltkirchenrats in Karlsruhe ist der Klimawandel. Schon seit Jahrzehnten macht sich die ökumenische Bewegung für die Bewahrung der Schöpfung stark, wie das im Kirchenjargon heißt. Und die Dringlichkeit ist natürlich gerade für viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den Ländern des Südens sehr deutlich. Mit einer Teilnehmerin habe ich vor der Sendung gesprochen, Renem Songla Osukum. Sie kommt aus Nagaland in Nordostindien und gehört dort zur baptistischen Kirche. Sie ist Mitglied in der Arbeitsgruppe des Weltkirchenrats zum Klimawandel. Und ich habe sie zunächst gefragt, wie denn die Auswirkungen dieser klimatischen Veränderungen in ihrer Heimat zu spüren sind.
Nagaland, it's a mountain area in the foothills of Himalaya.
Nagaland ist eine Bergregion am Fuß des Himalaya. Normalerweise haben wir 6 Monate lang keinen Regen und im Sommer haben wir starke Niederschläge. Wegen des Klimawandels wissen wir nicht, wann es Regen gibt. Das führt dazu, dass die Bauern, und die meisten von uns leben von Landwirtschaft, nicht mehr wissen, wann sie aussäen sollen. Die Jahreszeiten sind unvorhersehbar. In der Trockenzeit kommt plötzlich Starkregen und im Sommer bleibt der erwartete Regen aus. Die Pflanzen wachsen dann nicht. Und im Winter beginnen Pflanzen aufgrund des unvorhergesehenen Regens plötzlich zu wachsen.
And also during the winter, some seeds that grow suitable during the winter, due to the rain, it affects.
Das klingt jetzt nach einem großen Thema für die Landwirtschaft, sicher auch für die Politik. Aber warum sollten die Kirchen denn sich um Klimawandel und um Klimagerechtigkeit kümmern?
I strongly feel that church is a part of the community.
Für mich ist Kirche Teil der Gemeinschaft. Die Mehrheit der Menschen in Nagaland sind Christen. Wir sind auch Konsumenten und wir sind Teil der Gemeinschaft. Wir sollten uns da engagieren, dann können wir politische Veränderungen auf der Ebene unseres Bundesstaates und in ganz Indien bewirken. Und wir werden auch Veränderungen auf der globalen Ebene sehen.
Und welche Maßnahmen können denn da auf lokaler Ebene ergriffen werden?
The measures that we do in the local level has to be start from family, where we manage the drainage, our garbage.
Das beginnt bei der Familie und damit, wie wir unser Abwasser und unseren Müll behandeln, unseren Energieverbrauch. Und dann geht es weiter auf die Gemeinschaftsebene. Da können die Kirchen eine wichtige Rolle bei der Aufklärungsarbeit spielen. Und dann können wir uns zusammenschließen und auf die staatliche Ebene gehen. So stelle ich mir das vor.
Give awareness to the congregation and eventually we come together and then address the issue to the state level. That's how I see.
Und wie ist Ihr persönlicher Ansatz? Was machen Sie da?
I did not start a climate change working group, but then the approach is a little naive. It's a prayer group.
Ich habe keine Klimawandel-Arbeitsgruppe begonnen, sondern mit einer etwas einfacheren Herangehensweise eine Gebetsgruppe, vor allem mit Frauen. Denn wir wollen eine Gendersicht haben und schauen, woran wir leiden und wie wir mit dem Problem umgehen. Das ist ein langsamer Prozess, denn es ist vor allem eine missionarische Gruppe. Und das hier ist ein anderes Thema. Es gibt da unterschiedliche Perspektiven. Die Leute finden, als Christen haben wir den Auftrag zu missionieren, Kirchen zu bauen oder für Bildung zu sorgen, anstatt uns mit so einem politischen Thema zu befassen. Sie glauben, dieses Thema sei viel zu groß für sie.
Gibt es denn auch kirchenfernere Stimmen in Nagaland, die finden, eigentlich sind die Kirchen hier nicht die richtigen Akteure im Kampf gegen den Klimawandel? Denn der christliche Glaube, der kommt ja aus den Ländern des Nordens, die jetzt vor allem zu diesen klimatischen Veränderungen beitragen. Gibt es da auch solche Stimmen?
Not necessarily. The strength that I get.
Nicht wirklich. Ich bekomme Kraft von nichtchristlichen Akteuren, die auf der Graswurzelebene arbeiten. Wir teilen viel, egal ob wir Christen sind oder nicht. Wir reden nicht über unseren Glauben, sondern über unser Engagement, unsere Überzeugungen, die wir brauchen, um das Thema gemeinsam anzugehen.
So, we don't discuss about our faith, but we discuss about the conviction, commitment that we need to see together, so that we address the issue together.
Es ist also eher ein politisches Bündnis und ein Vorwurf im Hinblick auf die Geschichte wird da nicht gemacht.
Certain people are critical.
Manche Leute kritisieren, dass wir in Nagaland zu verwestlicht sind und nordamerikanischen oder westlichen Werten anhängen. Aber das glaube ich nicht. Wir haben immer noch unser Erbe, unsere Bräuche und Traditionen und hängen sehr daran. Das verlangsamt manches, denn einige Traditionen sollten sich ändern, weil sich die Welt so schnell weiterentwickelt.
Traditions, which ought to change as the system goes fast.
Und welche Traditionen sollten sich ändern?
Such as gender. When we see from a gender lens an intersection, then women, children and certain group of people are the one who are really oppressed, suppressed.
Wenn wir eine Gender-Perspektive einnehmen und über die Kombination verschiedener Diskriminierungen nachdenken, dann sehen wir, dass Frauen und Kinder wirklich unterdrückt sind. Wenn wir über Ökologie reden, dann hat das mit Wasser und Zugang zu Landressourcen zu tun. Ich kann nicht für andere Gemeinschaften sprechen, aber wenigstens in meiner Gemeinschaft, Aonaga, haben Frauen nicht das Recht, Land zu erben. Hätten sie das Recht, Boden zu besitzen, dann könnten sie sorgsam damit umgehen, oder? Wenn es uns gehört, haben wir ein Interesse daran, den Boden zu verbessern. Aber wenn wir gar keinen Zugang haben, dann ist es leichter, in die Städte zu gehen und dort verloren zu gehen. Damit verlieren wir auch unsere Identität, unser traditionelles Wissen, unsere Verbindung zur Erde, die wir Indigenen noch vor einigen Generationen gefühlt haben.
It's easier to flock to the urban area and get lost. And we also lost our identity. We also lost our traditional knowledge, heritage, and also the ancestral link that we indigenous people felt some generation ago.
Und obwohl sich ja manche Leute sagen würden, die Kirchen haben zu dieser Verwestlichung beigetragen, würden Sie doch sagen, die Kirchen können eher dazu beitragen, die lokale Identität zu bewahren und vielleicht auch manches zu verbessern?
Yeah, it has a pros and cons. Church, we have a very tragic history. Why church become stronger in terms of nurturing the community alive?
Ja, das hat positive und negative Seiten. Wir haben eine sehr tragische Geschichte, die erklärt, warum die Kirche so stark geworden ist in unserer Gemeinschaft. In dem bewaffneten Konflikt um die Unabhängigkeit unserer Region vor einigen Jahrzehnten wurden viele unserer Dörfer abgebrannt. Unsere Eltern haben nicht viele Erinnerungen. Unsere Totems und Artefakte wurden zerstört. Auch die Kolonialisierung hat dazu beigetragen. Unsere Großeltern und Eltern haben monatelang im Dschungel gelebt. Und als sie in die zerstörten Dörfer zurückkamen, gab es dort nichts. Der christliche Glaube hat ihnen Heilung und Trost gespendet. Das tut die Kirche noch immer und sie missioniert. Viel mehr kann sie nicht tun, denn die Legislative liegt beim Staat. Die Kirche kann nur die Leute zusammenbringen, sie trösten und ihnen Hoffnung geben.
The church cannot do much, because eventually it's the state or the government who has the legislative and judiciary power. Church doesn't have it. The only thing the church can do is to gather them, comfort them and also give them hope.
Ja, und vielleicht auch die Hoffnung, dass sich etwas gegen den Klimawandel tun lässt. Vielen Dank, Renem Songla Osukum aus Nagaland in Nordostindien, Mitglied der Baptistischen Kirche und der Arbeitsgruppe des Ökumenischen Rats der Kirchen zum Klimawandel. Wir schauen aus Karlsruhe jetzt noch nach Berlin. Dort fand am vergangenen Wochenende das 5. Festival der Religionen statt. Da kamen Gläubige nicht nur aus unterschiedlichen Konfessionen, sondern auch aus verschiedenen Religionen zusammen, um miteinander zu reden und zu feiern. Und unter den zahlreichen Veranstaltungen war auch ein Workshop über interreligiöse Songs. Der Rapper Matondo Castro und die Sängerin Indra Bahia traten an, um mit Interessierten einen eigenen Song zu schreiben. Ob das geklappt hat, das erfahren wir von Elmar Krämer.
Die Uferfabrik in Berlin ist eine der letzten großen Inseln alternativen Lebens in der Hauptstadt. Bis Mitte der 1970er Jahre hatte hier die Universum Film Aktiengesellschaft ihre Kopierwerke. Dann lag das Gelände bis 1979 im Dornröschenschlaf, wo es dann, wie es heißt, friedlich in Betrieb genommen und wachgeküsst wurde. Seitdem ist die Uferfabrik das alternative Vorzeigeprojekt, nicht nur der Berliner Kulturszene. Am vergangenen Wochenende wurde der Ort zum Schmelztiegel des interreligiösen Dialogs und das sollte in einem Workshop auch musikalisch zum Klingen gebracht werden. Tanzgruppen, Meditationsecken, Info- und Essensstände. Aber wo findet der Workshop statt?
Ich würde dir so gerne meine Seite helfen.
Das habe ich schon ein paar Mal gehört.
Bei rund 30 Workshops, etlichen Konzerten und Ausstellungen kann man schon mal den Überblick verlieren. Doch dann sehe ich Indra Bahia, eine elegante junge Frau im weißen Kleid mit einer Blume im Haar. Die Soul-Pop-Sängerin ist eine der Leiterinnen des Workshops. Die Sängerin soll zusammen mit dem Rap-Musiker, Streetworker und Schauspieler Matondo Castlo den Workshop leiten. Der macht so etwas regelmäßig. In Schulen und Jugendeinrichtungen zeigt er Kindern und Jugendlichen, dass Rap nicht protzend und großspurig sein muss. In seinen Texten geht es um Menschlichkeit und auch um Religionen. Mir ist egal, zu wem du betest, an wen du glaubst, ob du in die Tora, den Koran oder die Bibel schaust. Zeitgleich mit dem Rap-Workshop sollte eigentlich auch ein Poetry-Slam-Workshop stattfinden, doch der Zulauf ist übersichtlich. Vielleicht ist das Angebot einfach zu groß oder der Raum zu schwer zu finden. Kurz entschlossen fusionieren die Veranstalter beide Workshops.
Macht ihr was Cooles zusammen?
Aus zwei mach eins, eine gute Idee, zumal die Wortgewandtheit der Slam-Welt gut zu der des Rap passt. Nun steht auch noch Hamida Shamat bereit. Die Poetry-Slammerin ist ein Lesebühnenprofi und beschäftigt sich in ihren Texten immer wieder auch mit religiösen Themen. Kurze Zeit später gesellen sich drei Teilnehmer zu den drei Bühnenprofis.
Ich bin Robert, ich bin 27, bin seit 11 Jahren in Deutschland und bin selbstständig im Marketing.
Ich heiße Simai und bin 8 Jahre alt und tanze gern.
Ich bin Umbasch, ich bin Lehramtsstudent und 23 Jahre alt.
Eine kleine, aber motivierte Gruppe. Die Sängerin, der Rapper, die Slammerin und die drei Teilnehmer. Sie alle haben offensichtlich Lust, gemeinsam einen Song zu schreiben. Aber wie geht man an den Text ran? Klar ist schon mal, es wird ein Rap, aber ein netter. Pseudo-gangsterartiges Getue hat bei Matondo keinen Platz.
Weil ich halt keine Beschimpfungen benutze, niemanden irgendwie runtermache, diskriminiere oder sowas, sondern eher Empowerment mache. Also ich versuche zu ermutigen, zu stärken, zu motivieren.
Matondo klappt seinen Laptop auf und zeigt eines seiner Musikvideos.
Vielleicht geht dein Gebet etwas anders als meins. Das Haus Gottes, das uns Hoffnung verleiht. Religionen sind verschieden, aber irgendwie auch gleich. Doch am Ende des Tages sind wir eins.
Die Gruppe blickt gemeinsam auf den Monitor. Füße, Schultern und Köpfe wippen im Takt. Das mit der Motivation hat schon mal funktioniert.
Ich war richtig beeindruckt, wie gut das sein kann, komplett ohne Beleidigungen, ohne Herabsetzungen.
Die Gruppe hat sich gefunden und ist motiviert. Aber es sind nur noch 2 Stunden Zeit, bis es auf die große Bühne gehen soll. Matondo spielt vom Laptop einen Beat ab. Die Musik steht, jetzt geht es an den Text. Zuerst wird ein gemeinsames Oberthema gefunden.
Glaube, Krieg und Frieden.
Große Themen der Menschheit, die nun jeder Einzelne in einen eigenen Text packen soll. Aus allen Texten soll dann der gemeinsame Text werden. Worte auf Papier können für die Ewigkeit sein und so scheint der Druck erst einmal groß. Aber die Poetry-Slammerin hat eine Idee.
Wir machen Free-Writing auf Zeit. Der Sinn der Übung ist, den Stift nicht abzusetzen. Einfach schreiben und wirklich die Miene deines Stiftes darf das Blatt nicht verlassen.
Nur knapp 10 Minuten später stellen alle ihre Texte bzw. Textfragmente vor.
Krieg und Frieden. Krieg sterben Menschen, Frieden braucht man fürs Leben.
Oh, gut.
Wir alle glauben und wollen verstehen, wir bekriegen für Frieden und kommen dabei zum Erliegen und der Tod wird verschwiegen.
Schau nicht auf die anderen, schau lieber an dich selbst. Bist du innerlich zufrieden, dann gehört dir die Welt.
Gott, ich weiß, du hörst mich, du weißt, dass es mich gibt. Es ist so eine Ahnung, aber hast du mich wirklich lieb?
Der Glaube hält mich stark, ich halte daran fest. Anstatt dass wir uns lieben, geben wir uns keinen Respekt.
Hochkonzentriert machen sich alle noch einmal an ihre Texte. Schreiben, streichen durch, nagen an den Stiften, schreiben neu und es funktioniert. Schon bald einigen sie sich auf die Struktur des Songs. Jeder bekommt seine Strophe. Den Chorus singen alle gemeinsam. Kurze Zeit später und pünktlich geht es auf die große Bühne.
Es ist ein Brief an die Liebe, an Gott und mich selbst. Frieden, Respekt, das geht raus an die Welt.
Wie war's? Ja, mega.
Dass wir das so hingekriegt haben, freut mich.
Es hat wieder mal gezeigt, was rauskommen kann, wenn so coole, friedliche Menschen, die Kunst in ihrem Herzen haben, zusammenkommen.
Also, ich war so glücklich, dass ich in der Bühne war.
War auf jeden Fall eine schöne Erfahrung mit tollen Leuten. Hat Spaß gemacht.
Und es ist also tatsächlich möglich, mit unbekannten Leuten innerhalb eines kleinen Workshops einen ganzen neuen Song zu komponieren. Ganz schön erstaunlich. Das war Religion für diese Woche. Wenn Sie interessiert sind an Religionsthemen, dann empfehle ich Ihnen noch unsere Schwestersendung im Deutschlandfunk Kultur Tag für Tag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.